Das Holocaust-Mahnmal. Deutsche Vergangenheit in Denkmälern.
Bei jedem Berlin-Besucher steht das Holocaust-Mahnmal ganz oben auf der Liste der Orte, die man unbedingt besuchen muss. Längst hat sich das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wie es offiziell heißt, zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt entwickelt. Seit seiner Eröffnung 2005 haben schätzungsweise über 8 Millionen Menschen das Denkmal besichtigt. Aber die Gedenkstätte ist mehr als nur eine Touristenattraktion oder ein künstlerisch hochspannendes Bauwerk, das zahlreiche internationale Architekturpreise gewonnen hat. Sein eigentlicher Zweck besteht darin, die Erinnerung an den Völkermord an etwa 6 Millionen Juden während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wachzuhalten. An der Form, wie dieses unfassbaren Verbrechens gedacht wird, wird ersichtlich, welchen zentralen Stellenwert die Erinnerung an den Holocaust im offiziellen Gedächtnis der Bundesrepublik weiterhin einnimmt. Das Holocaust-Mahnmal hat eine lange und sehr kontroverse Entstehungsgeschichte. Ende der 80er Jahre bildete sich im damaligen West-Berlin eine Bürgerinitiative, die sich in Anlehnung an Yad Vashem für den Bau einer Erinnerungsstätte in Deutschland einsetzte. Mit der deutschen Einigung rückte die Frage eines nationalen Mahnmals für den Judenmord zunehmend in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. 1992 stellte die Bundesregierung unter Helmut Kohl, der sich in die Mahnmalfrage persönlich einbrachte, dem Förderkreis ein weiträumiges Gelände in den ehemaligen Ministergärten zur Verfügung. Als im Sommer 1995 der erste Entwurf für die Stätte auf die Ablehnung Kohls und anderer Verantwortlicher stieß, entfachte eine regelrechte Mahnmaldebatte. In ihr ging es darum, in welcher Form man im geeinten Deutschland des Holocausts gedenken sollte, ob eine so monumentale Anlage im Herzen Berlins wirklich notwendig sei und ob man das Geld dafür nicht sinnvoller zur Erhaltung der bestehenden Gedenkstätten einsetzen sollte. Kritiker wie der Philosoph Jürgen Habermas befürchteten gar, dass mit dem Bau des Denkmals bei vielen Deutschen das Gefühl eintreten könnte, nun genug für die Vergangenheit gebüßt zu haben. Von einer Schlussstrich-Mentalität war die Rede. Demgegenüber erklärte Bundespräsident Roman Herzog 1995 den 27. Januar zum Nationalen Gedenktag für die Opfer der NS-Herrschaft und des Völkermordes. Ende der 90er Jahre wurde das Konzept für das Berliner Mahnmal vollständig umgearbeitet. Am Ende eines langwierigen Entscheidungsprozesses stand der Entwurf des New Yorker Architekten Peter Eisenman sowie des Bildhauers Richard Serra. Trotz mehrerer Eingriffe und baulicher Abänderungen seitens des Bundes wurde ihr Konzept für ein abstraktes Denkmal in Form eines wellenförmigen Stelenfeldes umgesetzt. Das Mahnmal wurde am 10. Mai 2005 feierlich eröffnet. Seine zentrale Lage zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor in unmittelbarer Nähe des Reichstagsgebäudes und der neuen Regierungsbauten bringt zum Ausdruck, dass unter das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte nach der Wiedervereinigung keineswegs ein Schlussstrich gezogen wird, sondern dass der Holocaust auch künftig in der Berliner Republik eine wesentliche Bezugsgröße für das nationale Selbstverständnis bleiben wird.
Bemerkenswertes. Abstrakt oder bildlich? Wie sollte ein Denkmal aussehen? Im Laufe der Debatte um das Mahnmal war der Vorwurf zu vernehmen, dass das geplante Denkmal von Eisenman viel zu abstrakt sei. Weil die künstlerische Formensprache keine offensichtliche Beziehung zum Holocaust aufweise und Erklärungen am Denkmal fehlten, könne ein Besucher, der nicht über den Ort Bescheid wisse, es auch einfach nur für ein modernes Kunstobjekt halten. Dem hielten die Verteidiger des Mahnmals entgegen, dass die gewählte abstrakte Form eine Auseinandersetzung mit dem Denkmal viel besser unterstütze und eher zum Nachdenken über den Holocaust anrege als ein bildlich gehaltenes Monument, das seine Botschaft dem Besucher quasi aufdränge.